fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung.
Heute wollen wir über eine Anlageklasse sprechen, mit der die allermeisten noch gar nicht wirklich in Berührung gekommen sind. Aber es ist eine Anlageklasse, die zuletzt sehr stark am Wachsen gewesen ist. In den letzten 10 Jahren sind private Märkte zu einem immer größeren Teil von Geldanlageportfolios geworden. Insbesondere von Anlegerportfolios, die bereits größere Vermögen ausmachen. Der Grund dafür, die Möglichkeit, Übergewinne am Kapitalmarkt zu erzielen, ist durch das Eingreifen der Zentralbank zur Verringerung der Volatilität ja etwas gesunken. Und deshalb suchten viele Anleger nach Möglichkeiten für überdurchschnittliche Renditen und erhöhten ihre Anlagen in Private Equity, Private Credit und realen Vermögenswerten. Insbesondere nach der globalen Finanzkrise gewann der alternative Kreditmarkt an Bedeutung, da die Kreditvergabe der Banken durch strenge Regulierung zunehmend eingeschränkt wurde. Vor der globalen Finanzkrise bediente dieser private Kreditmarkt hauptsächlich ein Nischenmarkt, bestehend aus kleinen Unternehmen und kurzfristigen Darlehen, die von kommerziellen Banken nicht in Betracht gezogen wurden. Seit der globalen Finanzkrise hat sich das verändert und dieses Segment ist stark gewachsen und deckt mittlerweile halt die Bereiche ab, von denen sich die großen Finanzinstitutionen zurückgezogen haben. Die allermeisten von euch werden noch nicht damit in Berührung gekommen sein, weil das Narrativ weiterhin vorherrscht, das auch von Regulierungsbehörden weltweit geteilt wird, dass die einzigartige Beschaffenheit jeder Transaktion, der hohe Grad an Illiquidität, der längere Zeithorizont und die Kosten, die für Due Diligence-Prüfungen angelegt werden müssen, diese Investitionen für die Mehrheit der weniger versierten Stakeholder, also Kleinanleger, solche Formen der Geldanlage ungeeignet macht. Trotz dieser Tatsachen haben Investitionen in den alternativen Kreditmarkt oft Merkmale, die zu einer wertvollen Ergänzung für ein Portfolio machen würden. Die besondere Natur dieser Transaktion hebt das idiosynkratische Risiko hervor, was diese Investition weniger anfällig für breitere makroökonomische Risiken macht. Unter dem idiosynkratischen Risiko verstehen wir, dass es ein Risiko ist, das unternehmensspezifisch oder bezüglich dieser Form des Kredites oder dieser Kreditvergabe spezifisch ist, wenn ein Kredit an ein Start-up-Unternehmen vergeben wird. Dann hängt die Rückzahlungswahrscheinlichkeit sehr stark damit zusammen, wie gut das Startup sich entwickelt. Also sehr unternehmensspezifisch und weniger stark davon ab, ob jetzt gerade die Zinsen erhöht werden oder gesenkt werden oder sich die Wirtschaft insgesamt in einer Rezession befindet oder im Aufschwung befindet. Wenn das Startup ein gutes Produkt hat, mit dem es durchstarten kann, dann ist wahrscheinlich diese Frage, ob dieses Startup wirklich ein gutes Produkt hat, die entscheidende. Und dementsprechend ist es ein sehr spezifisches Risiko, um das es geht. Und wenn unsere Geldanlage insgesamt eher so organisiert ist, dass wir sehr stark davon abhängen, wie sich diese Risiken verwirklichen, beispielsweise am Aktienmarkt von hochkapitalisierten Unternehmen oder bei Anleihen von Unternehmen oder von Staaten. Da haben wir sehr klare makroökonomische Risiken. Wir sind abhängig von den Zentralbanken. Diese Risiken hängen alle miteinander zusammen und eine Entscheidung der Zentralbank beeinflusst gegebenenfalls sowohl Anleihen als auch Aktien. Und es ist immer vorteilhaft, wenn wir unsere Geldanlage so organisieren, dass wir Risiken möglichst streuen. Wir sollten anstreben, eine möglichst hohe Rendite für das Risiko zu bekommen, was wir eingehen. Und Diversifikation hilft uns dabei, diese Rendite pro Risikoeinheit zu erhöhen. Und wenn wir nun eine Anlageklasse haben, die eine andere Form von Risiko hat und dennoch eine hohe Rendite uns anbietet, dann ist das natürlich ein interessanter Case. Wir müssen natürlich bei dieser Form der Geldanlage bedenken, dass private Kredite typischerweise weniger handelbar sind. Sie haben eine hohe Form der Illiquidität. Und wir sollten erwarten, dass diese Illiquidität auch mit einem Renditeaufschlag verbunden ist. Und wie bereits in vergangenen Podcast-Folgen thematisiert, müssen wir uns auch Illiquidität leisten können. Wenn wir Illiquidität in Kauf nehmen, dafür eine extra Rendite bekommen, risikobreiter diversifizieren und am Ende gegeben dem Risiko, was wir eingehen, eine höhere Rendite als zuvor bekommen, ist das ganz hervorragend. Wenn wir allerdings die Illiquidität nicht haben können, also wir können sie einfach nicht ertragen aus rationalen Gründen oder aus emotionalen Gründen, dann haben wir natürlich ein Problem mit dieser Form der Geldanlage. Typischerweise hat ein Unternehmer eine relative Präferenz für Liquidität, weil er selber sein eigenes Kapital in seiner eigenen Firma hat und gegebenenfalls mal, wenn es wirklich schlecht laufen sollte in der Firma, auch die Möglichkeit haben möchte, Geld nachzuschießen in die Firma, also ein Sicherheitspuffer. Und wenn er seine Geldanlage komplett illiquide organisieren würde, dann wäre das natürlich ein Problem. Blicken wir noch einmal spezifisch auf das Thema alternative Kreditinvestitionen. Diese umfassen jede Art von Kreditvergabe, die nicht in die traditionellen festverzinsliche Kategorie fällt. Charakteristische Merkmale unterscheiden sie von traditionellen Investitionsstrategien und haben auch in den letzten 10 Jahren zunehmendes Interesse von vor allem institutionellen, aber zuletzt auch von Privatanlegern geweckt. Hauptattraktionen dieser Investitionsform sind eine höhere laufende Cash-Rendite. Die Verzinsung ist halt aufgrund der Illiquidität und gegebenenfalls auch des Risikos, was wir eingehen, höher. Wir haben eine höhere Gesamtertragsaussicht und eine geringere Volatilität im Vergleich zu öffentlich gehandelten festverzinslichen Wertpapieren ähnlicher Kreditqualität. Da muss man natürlich direkt einhaken und aber auch sagen, naja, die werden weniger gehandelt und allein aus dem Grund sind sie weniger volatil. Die Hauptnachteile dieser offensichtlichen Vorteile sind halt der Mangel an Liquidität und transparenter Bewertung. Regulatorische Barrieren für den Besitz, oftmals auch eine geringere Kreditqualität und das Fehlen eines öffentlichen Kreditratings. Die strukturelle Komplexität oder wahrgenommene Mangel an Transparenz sowie höhere Kosten zur Verwaltung. Alternative Kreditinvestitionen können auch weit verbreitete Papiere wie Asset-Backed Securities umfassen. Was ist das? Das sind letztendlich Kredite, die ich jemanden gebe, der mir dafür eine Sicherheit hinterlegt. Wir kennen das, wenn wir ein Haus bauen möchten. Dann hinterlegen wir dieses Haus, dieses Asset bei der Bank letztendlich und kriegen dafür den Kredit. Die Bank würde uns niemals zu denselben Kreditkonditionen den Kredit geben, wenn wir nicht die Sicherheit des Hauses hätten. Und genauso funktionieren Asset-Backed Securities. Anders als auf öffentlich gehandelten Kreditmärkten oder Kapitalmärkten sind private Kredite normalerweise als bilaterale Verträge strukturiert, die selten und in meisten Fällen nie gehandelt werden. Sie sind typischerweise besichert, was zusammen mit der Fähigkeit, aufgrund der sehr kleinen Eigentümergruppe kohärenter und entschlossener zu handeln, eine deutlich höhere Rückgewinnungsrate im Falle eines Ausfalls im Vergleich zu ungesicherten Anleihen erwarten lässt. Es gibt verschiedene Unterkategorien in der Landschaft der alternativen Kredite. Direkte Kreditvergabe oder Unternehmenskreditvergabe ist jedoch die am meisten verbreitete Form. Doch eine Vielzahl anderer Strategien gibt es zu berücksichtigen, wie beispielsweise Immobilienkredite, Infrastrukturkredite oder sogar esoterische Nischen wie Handelsfinanzierung, Verbraucherkredite oder die Finanzierung von Startups. Zu den grundlegenden Vorteilen können geringere Volatilität, halt ein Nebenprodukt dieser geringeren Liquidität, ein stetiges Einkommen, Schutz gegen Zinsrisiken, da die Kredite in der Regel mit variablen Zinssätzen ausgegeben werden, und Diversifizierung der Renditentreiber zu öffentlich gehandelten festverzinslichen Anlageklassen oder Aktien gehören. Oftmals ist es so, dass Fonds, die in private Kredite investieren, ja, gewisserweise konzentriert sind und von ja, eher einem aktiven Manager ausgehen. Das macht diese Eigenart der Anleiheklasse so ein bisschen aus, weil es muss halt jemand wirklich diesen Prozess machen, Due Diligence, muss einmal überprüfen, kann man wirklich diesen Kredit vergeben etc. Und dementsprechend werden aktive Entscheidungen getroffen. Wenn aktive Entscheidungen getroffen werden, ja, dann ist es typischerweise so, dass man halt nicht die maximale Diversifikation auswählt, einfach aus dem Grund, weil das einfach noch viel mehr Arbeit ist und Rendite und Kosten natürlich miteinander im Einklang stehen müssen. Und um einmal auf die Notwendigkeit des Bestehens dieser Anlageklasse einzugehen, wir können uns vorstellen, dass es viele Projekte auf der Welt gibt, die ohne eine Fremdfinanzierung niemals durchgesetzt werden, niemals durchgeführt werden würden. Und wenn nun Banken, Finanzinstitute sich aus diesem Bereich zurückziehen, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder jemand anders springt ein und finanziert das Projekt oder das Projekt findet nicht statt. Und dementsprechend ist das auch eine Begründung dafür, warum in diesem Bereich verhältnismäßig hohe Renditen erzielt werden können. Und wie immer hängen die Renditen natürlich damit zusammen, welches Risiko man persönlich eingeht oder welches Risiko der Fonds, in den man investiert, eingeht. Wenn beispielsweise in Kredite investiert wird, wo die Ausfallwahrscheinlichkeit höher ist, dann ist natürlich auch die Rendite, die man erwarten kann, falls es nicht zum Ausfall kommt, deutlich höher, als wenn wir in Kredite investieren, wo die Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich niedriger ist. Genauso ist es, wenn Sicherheiten hinterlegt sind, dann ist typischerweise die Rendite niedriger, als wenn gar keine Sicherheiten hinterlegt sind. Auch macht der Sektor, der Wirtschaftssektor, um den es geht, der macht natürlich auch etwas aus. Und wenn wir uns mit Emerging Markets beschäftigen, dann werden diese typischerweise auch nochmal eine extra Rendite bringen gegenüber Investitionen in entwickelten Ländern, eben weil das Risiko, was wir eingehen, höher ist, als wenn wir einfach in die heimische Währung investieren beispielsweise. Also Emerging Markets haben halt oftmals allein schon ein Währungsrisiko. Wenn ich in den USA lebe und einen Kredit in den USA vergebe, habe ich erstmal kein Währungsrisiko. Wenn ich in Europa lebe, in einem Euro-Land und einen Kredit in Euro vergebe, habe ich auch dieses Risiko nicht. Aber wenn ich in den USA lebe und einen Kredit vergebe nach Brasilien, dann habe ich ein gewisses Währungsrisiko. Auch wenn dieser Kredit in US-Dollar läuft, eben weil die Ausfallwahrscheinlichkeit steigen kann, dass dieser Kredit nicht vollständig bedient werden kann, wenn es Währungsentwicklungen gibt, die halt zu Lasten der brasilianischen Währung sind und die Einnahmen des Unternehmens gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um den Kredit zu bedienen. Der wesentliche Punkt, den ihr aber für den Bereich alternative Kreditvergabe einmal gehört haben solltet. Wir können eine verhältnismäßig hohe Rendite erzielen und trotzdem noch eine Diversifikation gegenüber Aktien und gegenüber Anleihen erzielen. Gegen beide Anlageklassen können wir uns diversifizieren mit dieser Form der alternativen Kreditvergabe. Wir übernehmen ganz andere Arten von Risiken. Dazu übernehmen wir eine gewisse Illiquidität und werden dafür mit einer Illiquiditätsprämie entschädigt. Insgesamt sind alternative Anlageklassen die Form der Diversifikation für vermögende Menschen. Wirklich vermögende Menschen müssen nicht unbedingt auf Staatsanleihen zur Diversifikation zurückgreifen, auf den Anleihensektor insgesamt, sondern sie haben viel mehr Möglichkeiten aufgrund ihres Vermögens, aufgrund der Möglichkeit, Illiquidität zu ertragen, aufgrund der Möglichkeit, überhaupt Risiken zu tragen, haben sie viel mehr Möglichkeiten, auch ihre Form der Diversifikation so zu gestalten, dass es nicht zulasten der langfristigen Rendite geht. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Wenn du noch nicht deine persönlich optimale Geldanlage langfristiger Natur definiert hast, dann lade ich dich ein, diesen Schritt jetzt zu gehen. Mit einem klaren Konzept und einer strukturierten Analyse deiner persönlichen Situation unterstütze ich dich, falls du es möchtest, bei der Aufstellung von deinem langfristigen Geldanlageportfolio. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, und du wirst dann deine persönlichen Ziele erreichen können. In der morgigen Podcast-Folge geht es noch einmal um China. Ich hatte vor circa 2 Monaten eine Podcast-Folge aufgenommen, in der ich gesagt habe, die reine Lehre würde sagen, jetzt in China zu investieren. Seitdem hat der chinesische Aktienmarkt sich erholt von seiner durchaus volatilen Phase und ist zuletzt deutlich gestiegen. Und deshalb schauen wir noch einmal auf das Thema China und fragen uns, ist das der Start der chinesischen Erholung? Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.